Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Die indische Autorin Arundhati Roy sollte in dieser Woche das Münchner Literaturfest eröffnen. Die Behörden in Indien haben aber ihre Ausreise aus dem Land verhindert. Gestern hat Arundhati Roy ihre Münchner Eröffnungsrede nachgeholt. Unter welchen Umständen das passiert ist und was sie dort gesagt hat, auch zum Krieg im Nahen Osten, darum geht es gleich hier in der Lesart. Für viele ist Arundhati Roy die wichtigste literarische Stimme Indiens in der Gegenwart. Mit ihrem ersten Roman, Der Gott der kleinen Dinge, hat die Schriftstellerin und Essayistin 1997 den Booker-Preis gewonnen. In diesem Jahr wurde sie für ihre politischen Essays mit dem Europäischen Essaypreis ausgezeichnet. Trotz ihrer internationalen Prominenz wird Arundhati Roy in ihrer Heimat politisch verfolgt. Das hat sich jetzt wieder gezeigt, als sie am Münchner Literaturfest teilnehmen wollte. Tobias Krone berichtet aus München.
Die Hauptperson fehlt. Auf der Veranstaltung mit Arundhati Roy ist Arundhati Roy nur über Videokonferenz anwesend. Der Grund? Eine Behauptung von ihr zum Kaschmir-Konflikt vor 13 Jahren könnte jetzt zu einer Anklage führen. Derzeit darf Arundhati Roy Indien nicht verlassen.
Das Inzweifelziehen der Tatsache, ob Kaschmir ein integraler Bestandteil Indien sein oder nicht, fällt unter einen Tatbestand des Aufruhrs, glaube ich. Und dass das jetzt hervorgekramt wird, ist natürlich einfach ein Mittel, um eine sehr, sehr berühmte, mächtige, wortmächtige Kritikerin dieses Regimes mundtot zu machen.
Das erläutert der Gastgeber des Abends und kuratierende Schriftsteller Lukas Bärfuß im Interview am Rand der Veranstaltung. Eingeladen hat er sie aber nicht nur, um Öffentlichkeit für ihren Fall herzustellen, sondern...
Als Leser natürlich. Arundhati Roy vereinigt so viele Diskurse, die so aktuell sind, den ökologischen, den feministischen, den antinationalistischen, den literarischen, den poetischen. Das war für mich ganz klar.
Wer ihre Essays liest, bekommt kompakte Einführungen in die komplexe Struktur dieses kulturell und ethnisch so vielschichtigen Gebildes Indien. Mit einem großen Fingerspitzengefühl für eine Darstellung aller Seiten, auch wie krude Nationalisten diese Identität vereinfachen wollen. Und da sitzt sie also in ihrem Büro, Tochter einer christlichen Frauenrechtlerin und eines hinduistischen Plantagenbesitzers. Eine Frau mit offenen grauen Locken, Nasenpiercing und einer dunkelgrünen Bluse. Wie es ihr gehe? Nun persönlich soweit okay.
How can one be okay, when what is happening in the world is...
Wie könne man mit der gegenwärtigen Weltlage zufrieden sein, sagt Arundhati Roy, die aus ihrem weit entfernten indischen Arrest heraus auch etwas zum Gaza-Krieg zu sagen hat. Doch zunächst geht es Lukas Bärfuß in seinem Gespräch mit der Schriftstellerin um die politische Situation in Indien, die kaum jemand in Europa so richtig beachte. Die rechtsextreme Regierung des Premierministers Narendra Modi wolle Indien, dieses Vielvölkergebilde mit über 100 Sprachen, zu einem exklusiven Staat der Hindus machen. Die Situation für Intellektuelle wie sie sei schwierig.
You have a large section of people who are frightened and will not say anything.
Viele haben Angst. Dann gibt es einige, die aufstehen und dafür teils ins Gefängnis kommen. Und dann gibt es noch eine Art Outsourcing von Staatsgewalt auf den Mob. Viele Journalisten, SchriftstellerInnen und Denker wurden auf diese Weise umgebracht.
Many, journalists, writers and thinkers have been assassinated.
Im kommenden Jahr sind Wahlen in Indien. Ob Modi wieder gewinne? Arundhati Roy hat Hoffnung. Im Westen sehe man nur die indische Elite des Kastensystems, aber man dürfe die unteren Kasten nicht übersehen, die sich nicht zwangsläufig zum Hindu-Nationalismus bekennen würden. Und diese große Unterströmung, die die westliche Presse kaum verstehe, könnte hier alles verändern. Dann verliest Roy einen Aufruf zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen. Werden wir nochmal zuschauen, wie Menschen entmenschlicht werden? Die Besetzung des Westjordanlands und die Belagerung Gazas sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die USA und andere Länder, die die Besetzung dulden, sind mitschuldig am Verbrechen. Dieser Horror, den wir gerade erleben, das Abschlachten von Zivilisten, sowohl von der Hamas als auch von Israel, sind Konsequenz von Belagerung und Besatzung. Lebhafter Applaus für eine Sichtweise, die in diesen Tagen viele postkoloniale Kreise weltweit teilen, inklusive des Vorwurfs, Israel begehe einen Genozid. Lukas Bärfuß fragt nach, was sie mit Genozid in Gaza meine. Darauf holt Arundhati Roy zum großen Zitatebogen aus, um kolonialen Hass auf Palästinenser zu beweisen. Sie beginnt 1937 bei Churchill und endet bei dem Tiervergleich, den Verteidigungsminister Yoav Gallant nach dem Hamas-Pogrom zog. Lukas Bärfuß weist auf den erklärten Willen, Israel zu vernichten, hin durch den Iran und die Hamas. Und dass die israelische Gesellschaft nicht deckungsgleich sei mit der Regierung. Hier stimmt Arundhati Roy zu. Gerade aus Israel kämen ihrer Meinung nach viele kritische Stimmen.
Ich bin in vielen Teilen nicht mit Arundhati Roy einig in der Betrachtung dieser Sache,
sagt Lukas Bärfuß nach dem sensibel geführten Gespräch im Interview.
Der Punkt ist nur, wir sollten zuhören. Weil wir sind in einem demokratischen Diskurs und wir müssen versuchen, auch diese unterschiedlichen Perspektiven irgendwie abzubilden in unserer Öffentlichkeit. Wozu haben wir eine kritische Öffentlichkeit?
Das sagt der Schriftsteller Lukas Bärfuß. Er hat die indische Schriftstellerin Arundhati Roy eingeladen zum Münchner Literaturfest, um dort die Eröffnungsrede zu halten. Dieses Literaturfest wird noch eine Woche weitergehen. Und wir haben gestern hier mit dem Kurator Lukas Bärfuß gesprochen über die Themen dieses Festivals. Das Gespräch haben wir für Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Kommen wir auch vor in diesem Buch, in den Buddenbrook? Stehen wir drin und wie werden wir da beschrieben? Kommen wir gut weg dabei? Diese Fragen hat man sich recht aufgeregt gestellt in der sogenannten besseren Gesellschaft in Lübeck, als der Buddenbrooks Roman von Thomas Mann erschienen war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals gab es in den Lübecker Buchhandlungen sogar Entschlüsselungslisten zum Who is Who in den Buddenbrooks. Unter anderem davon erzählt der neue Roman der Schriftstellerin Inga Maria Mahlke. Die kennen Sie vielleicht durch ihre Bücher Rechnung offen oder Wie ihr wollt oder Archipel. Für diesen Roman hat sie 2018 den Deutschen Buchpreis bekommen. Und jetzt ist sie in Hamburg für uns im Studio, Frau Mahlke. Seien Sie willkommen.
Dankeschön, guten Morgen.
Ihr Roman ist ja ein Lübeck-Roman über weite Strecken jedenfalls. Sie kommen selbst aus dieser Stadt und ich denke mir so, wenn man da groß wird, zur Schule geht, da wird man doch ganz schön traktiert mit dem berühmtesten Sohn der Stadt und seinem großen Lübeck-Roman. Sie scheinen die Buddenbrooks aber trotzdem zu schätzen, oder?
Jein. Also, das war tatsächlich so, dass wir auf allen Ebenen damit traktiert wurden und irgendwann führt sowas ja auch zu so inneren Widerständen.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Dass man dann irgendwann nicht mehr möchte sozusagen und das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt meines Romans, also eigentlich zu sagen, wer sind denn die Gegenspieler der Buddenbrooks, weil die wurden dadurch natürlich interessanter und genau, darüber habe ich dann versucht, deren Geschichte zu schreiben sozusagen.
Schauen wir gleich auf die Gegenspieler der Buddenbrooks. Aber noch eine andere Frage zum Thomas Mann-Bezug. Mit seinem Sprachstil spielen Sie aber schon, oder? Also Sie muten einem nicht so lange Sätze zu wie Thomas Mann, aber so ein bisschen Soundanklang gibt es schon, oder?
Ja, ein bisschen. Wobei ich mir nie anmaßen würde, sozusagen so versuchen, so zu schreiben wie Thomas Mann mit den literarischen Mitteln, die er zur Verfügung hatte. Aber ich habe es versucht, ein bisschen genau vom Tonfall anzulehnen.
Sie steigen ein in den Roman mit einem wirklich filmreifen Einstieg, eigentlich auch einem Filmzitat. Da fliegt man wie mit so einer Drohnenkamera von oben aus dem Himmel auf Lübeck zu, sieht erst die Ostsee, dann den Fluss Trave, dann die Stadt, einzelne Straßen, einzelne Menschen, also so ein richtiges Zoom-in auf ihren Schauplatz. Warum steigen Sie so ein?
Das Ganze wird ja aus der Sicht einer Drohne erzählt in dem Moment. Und ich wollte halt eindeutig klar machen, dass es sich um ein zeitgenössisches Buch handelt und einen zeitgenössischen Blickwinkel und gleichzeitig das Ganze sozusagen an der Ostsee, am Rande Ostelbiens örtlich auch verankern.
Also ein gewollter Anachronismus, ja. Die Drohne fliegt zu auf das Lübeck des Jahres 1890.
Genau.
Denn dort fängt man ja an, ne?
Genau. Auch um auf die künstliche Gemachtheit des Ganzen natürlich hinzuweisen.
Und man lernt dann ziemlich am Anfang des Romans den Ratsdiener Isenhagen genauer kennen. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu Thomas Manns Roman. Bei ihm geht es eben nicht nur um die Bessergestellten der Stadt, sondern auch um die, die wenig haben, die herumkommandiert werden. Die Dienerschaft der Stadt. Ich will mal eine rausgreifen, das Dienstmädchen Ida. Und die versucht sich auch aus ihrem Dienstverhältnis zu befreien. Erzählen Sie uns mal bitte davon, wie sie das macht.
Na, Ida versucht dann sozusagen eine der wenigen Stellen zu kriegen, die es in den 1890er Jahren schon für Frauen gab. Und zwar möchte sie Tippmamsell werden, wie es damals hieß. Heute würden wir Sekretärin sagen. Und sie versucht dann heimlich sozusagen Steno zu lernen. Und es gab damals von den Sozialdemokraten ein Steno-System, das Rollersystem. Und das wurde sozusagen in den Arbeiterbildungsvereinen gelehrt. Und da geht sie dann heimlich hin und ja, lernt Steno.
Und sie haut dann wie im Furor einen Satz in ihre Schreibmaschine, den immer gleichen Satz. Ich werde nicht in Diensten sterben, ich werde nicht in Diensten sterben, ich werde nicht in Diensten sterben. Und so geht das immer weiter. Fand ich eine sehr beeindruckende Szene, wie sie sich da schon im Schreiben an dieser Schreibmaschine aus diesem Dienstverhältnis befreit.
Ja, sie tut es allerdings ohne Papier oder Farbband, weil sie sich das nicht leisten kann. Sie schreibt das in die Lehre.
Ja. Die Ida, die ist angestellt bei der Familie, die im Zentrum des Romans steht. Und das ist die Familie Lindhorst, eine jüdische Familie in Lübeck. Und das ist, Sie haben schon gesagt, die Gegenfamilie oder die Gegenspielerfamilie zu den Buddenbrooks bei Thomas Mann, kann man das so sagen?
Ja, ich muss nur eine kleine Sache klarstellen. Es ist eine Familie jüdischer Herkunft. Mhm. Also an dem Punkt, wo wir auf sie treffen in dem Roman, ist es eine protestantische Familie.
Mhm.
Sie ist aber trotzdem antisemitischen Ressentiments ausgesetzt. Das ist sozusagen mein Punkt dabei.
Und was hatten Sie jetzt vor mit dieser Familie jüdischer Herkunft in Ihrem Roman?
Ich wollte eigentlich das Milieu beschreiben, aus dem Thomas Mann stammt und dass er in die Buddenbrooks hineinschreibt. Und ich wollte das sozusagen als eine Milieustudie oder eine Studie der geistigen Landschaft der ganz normalen Bürger oder Kleinbürger des Kaiserreichs machen, sozusagen, deren ja innere problematische Einstellung irgendwie zu bestimmten Sachen klar machen.
Wie ist das denn bei Thomas Mann selbst? Also ihre Familie Lindhorst, die hat einige Parallelen zu der jüdischen Familie Hagenström in Thomas Manns Buddenbrooks. Wie wird denn diese Familie bei Thomas Mann dargestellt?
Thomas Mann stellt sie leider oder beschreibt sie leider anhand von antisemitischen Klischees. Also da ist tatsächlich sehr wenig eigene Figurenzeichnung da, obwohl Thomas Mann eigentlich der Großmeister der Figurenzeichnung ist. Er beschreibt sie sozusagen klassisch so, wie das damals leider gemacht wurde. Also, dass sie die Emporkömmlinge sind, dass sie diejenigen sind, die die gute alte Zeit zerstören. Die sind klassisch die Sündenböcke. Also es bleibt wirklich in diesem Stereotypenball sozusagen drinne, was er beschreibt.
Da wäre jetzt bestimmt eine Verlockung da gewesen, jetzt für Sie diese Familie in Ihrer Fassung jetzt sozusagen in Schutz zu nehmen und als Opferfamilie, als bessere Menschen vielleicht sogar darzustellen, haben Sie aber nicht gemacht, nicht wahr?
Ich finde das super problematisch, weil das heißt ja sozusagen, dass Menschen, die Ressentiments ausgesetzt sind, sich viel besser verhalten müssten als der gesamte Rest sozusagen und nicht einfach nur als normale Menschen, denen von außen etwas herangetragen wird sozusagen dastehen. Und ich wollte auch nicht, dass dieser Aspekt, also dieser von außen hereingetragene Aspekt, die Biografien, die Persönlichkeiten sozusagen überstrahlt. Darum ist es sozusagen im Buch drin, als etwas, was immer von außen kommt. Aber die Individuen dieser Familie, ihre Einstellungen stehen eigentlich im Mittelpunkt. Also ich wollte sie einfach als die Menschen zeigen, die man sozusagen so recherchieren kann.
Und Sie erzählen da viel auch von den Frauen der Familie Lindhorst, auch von Frauen aus anderen Familien. Und da vor allem auch von der Enge der Tradition und Regeln, denen diese Frauen ausgesetzt sind, das heiraten müssen, genau vorgezeichnete Lebenswege. Was fanden Sie daran jetzt interessant aus diesem großen historischen Abstand, so 120, 130 Jahre, also von heute aus?
Es ist natürlich sehr verlockend, einfach so Leuchtturmfrauen zu beschreiben, die sich total einfach daraus befreien konnten und dann Unternehmerinnen werden oder irgendwie sowas. Und ich fand es eigentlich interessant, wie schwierig es dann wirklich war, wenn man nicht so eine Leuchtturmfrau war, die zufällig sozusagen zu Vermögen oder Möglichkeiten kam. Also wie man ja sich durch diesen zähen Schlamm des misogynen Alltags kämpfen musste, um auch nur ein bisschen Gestaltungsfreiheit fürs eigene Leben zu erlangen. Das fand ich interessant. Also weil es ja auch heute so ist, wir sind theoretisch alle total empowered und feministisch und das ist ja auch super so, aber leider funktioniert das meistens nicht wie auf Schienen, sondern immer gegen unwahrscheinliche Widerstände. Und ich wollte halt diese Widerstände zeigen, darum ging es mir.
Und das machen Sie eben auch unten und oben, wenn man das so sagen will, in der Gesellschaft. Sie schauen auf die Herrschaft, die Dienerschaft in Ihrem Roman. Das hat jetzt in zwei Kritiken zu Ihrem Buch zum selben Vergleich geführt, den ich doch echt lustig fand, denn Ihr Buch habe etwas von der sehr beliebten britischen Fernsehserie Downton Abbey, heißt es da. Da geht es ja auch um die Herrschaften upstairs und die Dienerschaft downstairs. Was halten Sie denn von diesem Vergleich?
Also ich muss schon sagen, dass Downton Abbey und der Film Gosford Park, der noch ein bisschen älter ist, der macht nämlich genau das Gleiche, dass das schon so eine gewisse Inspiration war, zu versuchen, die Zeit komplett sozusagen in den Blick zu nehmen. Trotzdem unterscheidet sich eine norddeutsche Kleinstadt tatsächlich sehr von einem englischen Landsitz, muss ich sagen.
Ach, tatsächlich?
Ja, wirklich. Und ich habe nicht Kleinstadt gesagt gerade, ich korrigiere mich, Großstadt, Entschuldigung.
Okay. Ich glaube, auf den Vergleich sind die Kritikerinnen auch gekommen, weil ihr Roman ja sehr zugänglich erzählt ist, auch im Unterschied zu früheren Büchern von Ihnen, wo Sie ja durchaus experimentell unterwegs waren. Hatten Sie mal Lust auf einen ganz anderen Malkasten? Stil jetzt.
Ja, und ich meine, irgendwann fragt man sich selber, bin ich so experimentell, weil ich es sein will oder weil ich es muss, weil ich nicht einfach vorwärts erzählen kann. Und das war jetzt einfach mal der Versuch, vorwärts zu erzählen. Also einfach, ja, ohne große Experimente einen Text loslaufen zu lassen und ja, in sich entwickeln zu lassen.
Ihren Roman Archipel hatten Sie rückwärts erzählt, deswegen genau. Ist vorwärts jetzt ein wichtiges
genau.
Stichwort.
Ne? Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, haben Sie den Roman schon in Lübeck vorgestellt?
Nee, das mache ich nächste Woche.
Und wird das dann, was denken Sie, wird das so eine Art Heimspiel, weil es so viel um Lübeck geht? Oder kriegen Sie dann ein besonders kritisches, Buddenbrook-geschultes Publikum vor die Nase und müssen sich nochmal besonders behaupten?
Nee, das ist heute eine komplett andere Stadt. Also Lübeck ist eine sehr offene, sehr tolerante, sehr, wie soll ich sagen, also da haben sich zum Glück die Zeiten tatsächlich gewendet. Also ich erwarte keine, wie soll ich sagen, keine Proteste.
Gut, wünsche ich Ihnen schöne Lesung in Lübeck und anderswo. Mit dem Roman Unsereins von Inga-Maria Malke im Rowohlt Verlag ist das Buch erschienen, hat knapp 500 Seiten, 496, 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön für die Einladung.
Warum wird eine Schriftstellerin vom Geheimdienst bespitzelt? Warum wurde Doris Lessing vom britischen Geheimdienst ausgespäht? Darum geht es heute Abend im Literaturfeature hier im Deutschlandfunk Kultur. Doris Lessing hat in den 70er Jahren in Interviews angedeutet, dass sie in der Nachkriegszeit vom britischen Geheimdienst beobachtet wurde. Das hat man damals so als Verfolgungsschrulle dieser Schriftstellerin abgetan. Erst 2015, nach dem Tod von Doris Lessing, wurde bekannt, in welchem Ausmaß sie tatsächlich beobachtet wurde. Die Literaturwissenschaftlerin Lara Feigl vom Londoner King's College hat ein Buch über Doris Lessing geschrieben und sie sagt, der britische MI5 habe sich für Doris Lessing interessiert, weil das schon der Geheimdienst in Doris Lessings erste Heimat in Südrhodesien getan habe. Für den war Doris Lessing verdächtig, weil sie eine der Schlüsselfiguren der Kommunistischen Partei in Südrhodesien war. Und hier erklärt Lara Feigl die Rolle der Kommunistischen Partei in dem Land.
Das war damals keine der offiziellen KPs, die von Moskau anerkannt und unterstützt wurden. Aber sie war gleichwohl sehr aktiv, vor allem auf dem Gebiet des Kampfes gegen die Rassentrennung und für die weiße Gesellschaft eine echte Provokation. Als Doris Lessing 1949 nach London übersiedelte, hatte sie der britische Geheimdienst bereits im Visier.
Ich steckte voller Zuversicht und Optimismus, obwohl mein weltlicher Besitz zu vernachlässigen war. nicht einmal 150 Pfund Sterling. Das Manuskript meines ersten Romans, Afrikanische Tragödie, den ein Verleger in Johannesburg gekauft hatte, der keinen Hehl daraus machte, dass es noch lange dauern würde, bis er es herausbrachte, weil die Afrikanische Tragödie so subversiv war. Und ein paar Erzählungen. Ich hatte ein paar Koffer voller Bücher, von denen ich mich nicht trennen mochte, ein paar Kleider, ein paar nicht sonderlich wertvolle Schmuckstücke. Ich hatte das bisschen Geld abgelehnt, das meine Mutter mir angeboten hatte, weil sie selbst so wenig hatte. Und außerdem war der ganze Sinn und Zweck dieser Reise, von ihr loszukommen, von der Familie und diesem grässlich provinziellen Südrhodesien, wo jede ernsthafte Unterhaltung, wenn sie denn überhaupt zustande kam, sich immer nur um die Rassenschranke und die Unzulänglichkeiten der Schwarzen drehte. Ich war frei.
Doris Lessing, um sie geht es in unserem Feature heute im Visier des Geheimdienstes, warum die Schriftstellerin Doris Lessing bespitzelt wurde. Heute um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schriftsteller Peter Kurzeck, der hatte und hat eine eingeschworene Fangemeinde. Peter Kurzeck ist 2013 im Alter von 70 Jahren gestorben. Und bis heute lieben Leserinnen und Leser seinen oft sehr mündlichen Prosa-Stil mit genauesten Wahrnehmungen und sein radikal autobiografisches Erzählen. Und jetzt gibt es ein neues Buch über diesen Schriftsteller. Das heißt Peter Kurzeck in Uzès, die Stadt und die Wohnung, Begegnungen, Geschichten, Bilder, Postkarten und Briefe. Langer Titel. Günter Kempf und Wilma Linkkempf haben dieses Buch zusammengestellt und Helmut Böttiger hat das für uns gelesen. Seien Sie willkommen, Herr Böttiger.
Guten Tag.
Gehören Sie eigentlich auch zur Kurzeck-Fangemeinde?
Ach, Fan ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ich habe das schon immer sehr bewundert, diese Originalität. Und es ist ein sehr eigenständiger Schriftsteller mit seiner eigenen Ästhetik. Das hat schon was.
Und dieser Peter Kurzeck, der hat die letzten 20 Jahre seines Lebens in Uzès gelebt und von dort aus oder dort seine extrem detaillierten Bücher über seine Heimatregion in Hessen geschrieben. Das ist eigentlich ganz schön erstaunlich, oder? Dieser Abstand?
Ja, das ist schon merkwürdig. Also er war dann 50, als er nach Uzès gezogen ist oder zuerst in die Nähe von Uzès und hat dann da 20 Jahre gewohnt und ständig im Grunde fast immer über Stauffenberg in Hessen geschrieben, dem Ort seiner Kindheit und Jugend, in einer ganz anderen Umgebung. Uzès ist in Südfrankreich zwischen Avignon und Nîmes. Alles ist da vollkommen anders. Und das Verblüffende ist, er konnte auch kaum Französisch und umso mehr lief wahrscheinlich dieser Film ab in ihm, dass er sich durch die Entfernung hindurch noch viel besser darauf konzentrieren konnte, was da in seiner Kindheit und Jugend stattfand. Aber Uzès als stimulierende Umgebung, das kommt immer wieder vor, dass er da genauso genau wahrgenommen hat wie in der Kindheit und Jugend.
Und die beiden, die jetzt dieses Buch gemacht haben, Günter Kempf und Wilma Linkkempf, was für eine Beziehung haben die zu Peter Kurzeck?
Ja, die wohnten jahrzehntelang in Saint-Quentin-la-Poterie. Das ist ein kleiner Ort direkt bei Uzès. Und sie waren dann in den 20 Jahren, als Peter Kurzeck dort wohnte, so die ersten Ansprechpartner und Freunde. Kurzeck ist dorthin gezogen, weil er kurzzeitig mit Birgit van der Beke, einer Schriftstellerin, liiert war, die sehr gut Französisch konnte. Mit ihr zusammen ist er da hingezogen. Aber nach ein paar Monaten haben sie sich schon getrennt, weil das Zusammenleben nicht funktionierte. Und das Verblüffende ist, dass Kurzeck dann doch in Uzès blieb, eine kleine Wohnung mitten im Zentrum, im schönen Zentrum von Uzès gemietet hat und dort dann 20 Jahre allein wohnte. Und das Ehepaar Kempf war so sein Ansprechpartner und sie beschreiben das auch in diesem Erinnerungsbuch, wie sie ihn getroffen haben, wie die Gespräche gingen, wie so sein Alltag in Uzès stattfand, ohne dass er Französisch konnte.
Und dieses Buch jetzt, da scheint ja einiges Verschiedene drin zu stecken, also der Untertitel Begegnungen, Geschichten, Bilder, Postkarten und Briefe. Erstmal die Begegnungen und Geschichten, sind das jetzt Geschichten von Peter Kurzeck oder über den Autor?
Es ist über den Autor, also Günter Kempf, Wilma Linkkempf, beschreiben, wie sie Kurzeck wahrgenommen haben. Sie beschreiben auch die Stadt Uzès. Das ist auch eine kleine kulturgeschichtliche Einführung in diesen südfranzösischen Ort. Und Dazugegeben sind viele Privatfotos, die sehr stimmungsvoll sind, auch so die Atmosphäre festhalten. Und ein kleines Surplus ist zum Schluss etwas, was man bisher noch nicht kannte, nämlich Postkarten, die diesmal tatsächlich Peter Kurzeck selbst an seine Tochter in Deutschland schreibt, an die Tochter Carina. Und das sind sehr zärtliche, poetische Postkarten. Allein deswegen ist es ein schöner Fund, dieses kleine Bändchen, das übrigens kleiner ist als dieser von Ihnen gerade zitierte. Lange Untertitel verheißt, sind so 100 Seiten, aber es ist tatsächlich alles drin. Die Stadt und die Wohnung, Begegnungen, Bilder, Postkarten, Briefe. Also man kriegt da schon ziemlich viel.
Nicht zu hoch gestapelt, der Titel. Und was würden Sie sagen, was ist in dem Buch besonders einprägsam? Sind es diese Fundstücke von Peter Kurzeck selbst?
Es sind auch die Beschreibungen der Cafés dieser Stadt Usses, wie sie sich verändert hat. Und Peter Kurzeck hat in den 20 Jahren erlebt, wie sich die Stadt verändert. Es war eine Stadt, die war vollkommen verfallen. 1965 wurde sie dann saniert und es war eigentlich relativ unansehnlich. Und er sieht dann in diesen 20 Jahren, wie der Tourismus im Grunde alles zerstört, was ihn an der Stadt angezogen hat. Also es gibt das schöne Wort Quincaillerie, die Haushaltswaren, Läden. Da gab es drei Stück, die sind innerhalb dieser 20 Jahre alle drei verschwunden. Auch die Traiteure sind verschwunden. Und er beschreibt dann, wie wieder ein Baum gefällt worden ist an das Ehepaar Kempf, was sie selber gar nicht bemerkt haben. Also diese Veränderungen dieser schönen Stadt Usses und der Markt, das ist schon ein sehr stimmungsvolles Bild, was da gegeben wird.
Und muss man jetzt Peter Kurzeck-Fan sein oder vielleicht auch Südfrankreich-Fan, um was von diesem Buch zu haben?
Über Kurzeck erfährt man schon noch ein bisschen kleine Details. Es ist aber vor allem dieser Gegensatz zwischen diesem mittelhessischen Maniac, der über seine Kindheit und Jugend schreibt, und diese wunderschöne französische Landschaft, die Garrigue, dieses Niedriggebüsch mit Steinfelsen. Das war immer der Spaziergang von Peter Kurzeck. Und diese Konfrontation, das ist schon etwas sehr Eindrucksvolles. Und man kriegt eigentlich Lust in das Lokal Lustal am Place d'Auxerre abzugehen, das sehr eingehend beschrieben wird und immer der Treffpunkt war. Also auch für Frankreich-Fans ist da etwas dabei.
Vorsicht, dieses Buch weckt Reisebegehren. Das Buch von Günter Kempf und Wilma Linkkempf. Peter Kurzeck in Usses, die Stadt und die Wohnung, Begegnungen, Geschichten, Bilder, Postkarten und Briefe. Im Verlag Das Wunderhorn ist das Buch erschienen mit 100 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Einer der besten neuen Krimis in diesem Monat ist der Roman Kellerassel von Regina Nössler. Das sagen die Auskenner aus der Krimi-Bestenlisten-Jury hier im Deutschlandfunk Kultur. Regina Nössler, die schreibt sehr ungewöhnliche Kriminalromane, die spielen fast immer in Berlin und sind durchaus bösartige Studien über die Abgründe des Alltags in dieser Stadt. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje ist bekennender Fan von Regina Nössler und er stellt hier ihren Kellerassel-Roman vor.
Neue Krimis.
Kellerassel, der neue Roman von Regina Nössler, ist eigentlich eine Fortsetzung von Katzbach von 2021, aber man muss das nicht wissen. Das spielt keine Rolle. Die Hauptfigur ist Isabelle Kepler. Die sitzt in ihrer Souterrain-Vulgo-Kellerwohnung in der Katzbachstraße in Kreuzberg. Ist ökonomisch ein bisschen prekär, total ziemlich schräg aufgestellt, bisschen übellaunig, aber sie lebt ihr selbstbestimmtes Leben. Und jetzt ist Sommer 2021, es ist Hitze und Corona, die Stadt ist leer, neue Räume tun sich auf und insofern darf man sich nicht wundern, dass in diesen neuen Räumen auch mal eine Leiche anfällt. Kellerassel ist ein Roman, den man nicht vom Plot her erzählen kann, den muss man von den Figuren her erzählen. Da haben wir eben Isabelle, klar, dann haben wir Oliver, ein Arbeitskollege von ihr, sie jobbt inzwischen im Impfzentrum. Oliver ist ein aufgeblasenes Muttersöhnchen, wir kennen sie alle, ein Dummschwätzer, der von Mami lebt und sich bei Freunden verschuldet, kriegt nichts auf die Kette und er stalkt aber Isabelle. Dann haben wir hier Joachim, das ist Isabelles Sugar Daddy minus 6, der sie immer einlädt zu schicken Essen und er kauft auch Bilder von ihr, sie malt nebenbei. Und eines Tages rastet er völlig aus, schleift schon die Wohnung, weil es um Antonia geht und Antonia ist seine Tochter. Punkt. Ja, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Figurenensemble, von Kellerassel. Im Hintergrund tobt noch Matthias Baumann rum. Das ist der Mann, den Isabel erpresst, weil er vor Jahrzehnten einen Mord begangen hat. Und Isabel fordert Kohle von ihm und er belegt sich, wie er zurückschlägt. Und am Schluss ist einer tot. Das Wunderbare an Kellerassel ist, wie Regina Nössler erzählt. Das ist virtuos montiert, das ist lakonisch, das ist komisch und das ist eiskalt und hat eine unglaubliche Beobachtungsgabe, auch eine sprachliche Beobachtungsgabe, die sie auch umsetzen kann. Dieser ganze Wahnsinn aus einer wahnsinnigen Stadt in einer wahnsinnigen Zeit, den sie so erzählt, wäre völlig normal. Und das ist auch alles miteinander verzahnt, ist aber nie voraussehbar. Ich würde sagen, Regina Nössler ist wirklich die Weltmeisterin in Nicht-Voraussehbarkeit, selbst für sehr, sehr erfahrene Leser. Hat sie immer noch einen Twist drauf, immer noch eine Überraschung drauf. Und deswegen gehört sie für mich zu den mindestens Top 10 der deutschen Kriminalliteratur.
Der Kriminalroman Kellerassel von Regina Nössler im Konkursbuch Verlag ist das Buch erschienen mit 340 Seiten. Für 13 Euro ist das Buch zu haben und im November ist das jetzt neu eingestiegen auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, dann schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.